Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir sind ja in Hosea, wie ihr sicherlich wisst. Und letztes Mal hatte Peter gesagt, es ist schwer und es ist auch schwer. Ein Prophet hat eigentlich selten was Gutes zu sagen gehabt im Alten Testament. Propheten wurden dann von Gott gesandt, wenn es nicht so gut lief. Und Hosea ist ein Prophet. Und es war ja eine heftige Gerichtsandrohung, die Hosea zu verkünden hatte. Und es ist auch heute, es geht immer noch so weiter. Wir sind immer noch in Hosea Kapitel 9. Es ist auch heute noch eine Gerichtsankündigung, eine Gerichtsandrohung. Aber es ist nicht einfach nur ja so niedermachen oder schwer irgendwie eine Botschaft zu haben, sondern es ist immer noch ein Schimmer Hoffnung dabei. Und das finde ich so gut. Und schon der Anfang, finde ich, macht Hoffnung. Wenn wir in Kapitel 9, Vers 10 anfangen, wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum, als seinen ersten Trieb sah ich eure Väter. Das ist doch schon mal toll. Trauben in der Wüste. Wenn man sich das so vorstellt, ich war noch nie in der richtigen, heißen, sengenden Sandwüste. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich bin irgendwo und es ist super heiß und es gibt einfach weit und breit nichts, und dann finde ich so irgendwo so ein bisschen Weintrauben versteckt. Ja, ich weiß auch nicht, wie das in der Wüste sein soll, aber es ist hier beschrieben, Trauben in der Wüste. Wie erfrischend ist das? Wie schön. Oder diese Frühfrucht am Feigenbaum. Da habe ich gelesen, das war das, wofür man eigentlich diesen Feigenbaum gepflanzt hat. Diese Frühfeigen, das sind wohl die leckersten Feigen überhaupt, die man da ernten kann. Man wurde da lange zu gezwungen, für diesen Feigenbaum zu sorgen, zu sagen, ja, ich gieße den, ich beschütze den vor irgendwelchen Tieren, dass die nicht anknabbern oder so. Aber dann dieser, ja, diese erste Frucht oder der erste Trieb, wenn so ein kleiner, süßer Baum aus der Erde sprießt. So ein ganz kleiner, sieht fast aus wie ein Grashalm, aber man weiß, eigentlich ist es ein Baum. Eigentlich wird es nachher ein riesiger, fetter Kastanienbaum oder sowas. Dieser erste Trieb, das ist so eine große Hoffnung, so ein Vorbote von etwas, was danach noch kommt. Sowas, ja, was eigentlich Hoffnung macht. Und so redet der Prophet hier von der Situation mit Gott und Israel. Israel ist, ja, Gottes Frühfrucht, Frühfeige oder so, das Kostbarste, das hat er sich ausgesucht, dafür hat er so viel auf sich genommen. Aber wie ging es dann ja weiter? Ist eigentlich sehr traurig. Aber ja, wir lesen an vielen verschiedenen Stellen, wie es am Anfang war. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. 1. Mose, keine Sorge, ich lese nicht die komplette Bibel bis Hosea. 1. Mose 12, was war am Anfang? Wie ist das gekommen zu dieser Beziehung zwischen Gott und Israel? 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham wurde auserwählt von Gott. Abraham hat dazu wenig selber beigetragen. Er war einfach nur so da. Und Gott hat zu Abraham gesprochen. Als er noch nicht mal Abraham hieß, als er noch Abram war. Und wie ging es dann weiter? Gott hat das bestätigt. Blättern wir ein paar Seiten weiter. 1. Mose 15. Vers 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Sohn des Hauses heißt da Knecht eigentlich, war damals so üblich. Siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht. Der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Dann machen wir einen Sprung zu Vers 18. In jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, dein Nachkommen, Plural hier wohlgemerkt, habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Und dann wird da diese gesamte Volksmenge aufgezählt, die Gott vor Israel her vertreiben wird, was er verspricht. Also mit Abraham ging es schon los. Wenn wir dann noch ein paar Seiten weiterblättern, okay, ein paar mehr, 2. Mose 19. Gott bestätigt das immer wieder. Es ist so cool zu sehen. Es ist nicht so eine Geschichte, die einmal gesagt wird und dann nie wieder erwähnt wird, immer vielleicht so im Hinterkopf da ist, aber eigentlich keine Rolle mehr spielt. Nein, Gott bestätigt das immer wieder. Er steht dazu, was er zugesagt hat. 2. Mose 19, 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Diese mehrmalige Bestätigung, das ist, ja, man könnte jetzt noch in den anderen Büchern Mose, Josua, könnte man noch mehr Bestätigung finden. Ich habe jetzt einfach mal nur diese ersten beiden rausgegriffen. Gottes Seite steht fest. Das ist es, was Gott sich entschieden hat zu tun, und er wird es tun. Gott lässt da überhaupt sich nicht mit sich reden, er argumentiert nicht, er sagt, so ist es. Allerdings, hier klingt es jetzt schon wieder ein bisschen anders. Hier ist es jetzt auch die Entscheidung des Volkes, die zählt. In Vers 5, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Also er sagt hier, auch ihr müsst da was für tun, ihr müsst euch auch entscheiden. Ich habe mich schon entschieden. Und es ist nicht so, dass Gott sich abhängig macht irgendwie, sondern Gott sagt, das ist meine Entscheidung, sagt er auch in Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich sein und so weiter, eine heilige Nation. Da sind keine Bedingungen dran geknüpft. Das sollen wir. Das soll Israel in diesem Fall. Aber ja, obwohl Gottes erklärter Wille feststeht, ist auch eine Seite von Israel, auch von uns heutzutage. Und ja, wenn wir jetzt so ein bisschen durch die Geschichte von Israel gehen, sehen wir, dass da nicht immer so diese einhellige Meinung herrscht, ja, wir wollen Gott wirklich nachfolgen, wir stehen da 100% hinter, eher im Gegenteil. Aber Paulus erklärt das ganz gut in Römer 11, wie es ja steht um Israel. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, also Römer 11, 22 bin ich. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus der Natur, wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Es geht hier um dieses Verhältnis zwischen Israel, dem Volk Gottes, und den Heiden, die sich aber durch Jesus auch für Gott entschieden haben. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Also das Verhältnis zwischen den Nationen, den Heiden, zu denen auch wir größtenteils gehören, und dem Volk Israel, den Juden, ist ja nicht so, wie man sich das damals vorgestellt hat. Manche haben damals gedacht, die Juden sind jetzt aus der Gnade Gottes rausgefallen und es zählt nicht mehr, was Gott damals im Alten Testament gesagt hatte. Das stimmt nicht. Es ist nur verzögert. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das ist erstmal ganz wichtig zu sehen. Wenn wir in dieser Stelle in Hosea jetzt weitergehen, müssen wir das immer im Hinterkopf behalten. Diese Zusage von Gott, die steht immer noch. Auch wenn er hier Gericht verheißt, diese Zusage Gottes steht da drüber. Und das Blöde ist, wie so oft in der Bibel, wenn wir von Leuten lesen, dann sind das ganz normale Leute, jetzt mal Jesus ausgenommen, und ganz normale Leute machen Fehler. Und genauso ist es auch hier. Wenn wir in Hosea 9 den zweiten Teil von Vers 10 einfach mal lesen. Sie gingen aber nach Baal Peor und weihten sich der Schande. Und sie wurden Scheusale wie ihr Liebhaber. So, Israel wendet sich ab von Gott, wendet sich Baal zu. Und das ist so krass zu sehen, diesen Unterschied zwischen dem liebenden Gott, der für sie sorgt, der so lange schon zugesagt hat, dass er ihnen alles geben wird. Dieses ganze Land, wo sie drin wohnen, hat Gott ihnen geschenkt. Und dann entscheiden sie sich dagegen. Sie sagen, nö, das wollen wir nicht mehr. Das tun wir hinter uns und wir nehmen jetzt diesen Baal Peor. Das ist ein ganz spezieller Baal. Baal hießen damals in der Gegend viele Götter. Baal Peor war nun gerade der Gott der Moabiter. Und ja, wo lesen wir was über den? Was ist das für einer? Wenn man mal so ein bisschen gucken möchte, wo sind eigentlich die Unterschiede, wo sind vielleicht Ähnlichkeiten, wenn es welche geben sollte. 4. Mose 25, da machen die Israeliten Erfahrungen mit diesem Baal, diesem speziellen Baal Peor. Israel blieb in Schittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes des Herrn sich von Israel abwende. Und Mose sagte zu den Richtern Israels, erschlagt sie, jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam, und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Und als der Priester Pinhas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel zurückgehalten. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Also ganz krass, Gott hat hier eine Plage geschickt, damit die Söhne Israels, damit das ganze Volk eigentlich merkt, was da abgeht. Womit sie es hier eigentlich zu tun haben. Dieser Gott, ja, war nicht einfach irgendein Gott. Es steht verstreut an vielen Stellen der Bibel, wie dieser Baal angebetet werden wollte. Und das ist nicht gerade ähnlich. Ein paar Sachen habe ich mir mal rausgepickt. Man musste als Priester da in Raserei irgendwie reinkommen. Es war üblich, sich dann selbst zu verwunden mit irgendwelchen Speeren oder Messern zu ritzen, bis das Blut an einem runterläuft. Eltern opferten ihre eigenen Kinder für diesen Baal. Was gab es noch? Kultische Prostitution, sexuelle Ausschweifung, Homosexualität, all das war im Gottesdienst für diesen Gott. Das war vorgeschrieben sozusagen. Das musste man tun, wenn man diesen Gott anbeten wollte. Das könnt ihr nachlesen, 1. Könige 14, 1. Könige 18, 2. Könige 3 und noch ein paar andere Stellen. Aber da gibt es eigentlich so ein paar Informationen zu diesem super tollen Gott, den die Israeliten sich da so auswählen. Also das ist ein krasser Unterschied zur Anbetung von Yahweh, dem Gott Israels, der eigentlich angebetet werden wollte in Ordnung, in einer bestimmten Ordnung. Er hat ganz viel Zeit und ganz viel Muße darauf verwendet, diese Ordnung darzustellen. Ganz viele Stellen im Alten Testament, kapitellang, gehen darüber, wie man das oder jenes machen soll. Und das ist nicht, ja, ist nicht im Entferntesten so wie dieser Baal Peor. Und alles halt unter den 10 Geboten. Diese 10 Gebote stehen als Schutz über dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch und auch als Schutz über der Beziehung zwischen Menschen. Das ist nicht so, dass Eltern ihre Kinder opfern. Das hat Gott explizit gesagt. Tut das nicht, auch wenn andere Völker um euch herum, die das vielleicht machen, da sind. Ihr sollt das nicht tun. Und an einer Stelle ist Israel sogar, ich glaube, es war irgendwo in Samuel oder Könige, ist Israel sogar so angekotzt gewesen von dieser Praktik, sich da seine eigenen Kinder zu nehmen und die als Brandopfer darzubringen. Da ist sie sogar von einer Stadt, wo der König das oben auf der Mauer gemacht hat, um seinen Gott gnädig zu stimmen, ist sie von dieser Stadt, also ist das ganze Volk von dieser Stadt wieder abgezogen, weil sie das so eklig fanden. Es hat sie so angeekelt, dann sind sie einfach wieder weg. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man überhaupt dazu, diesen Baal anzubeten? Und das haben wir gerade gelesen. Was war da am Anfang? Sie treiben mit den Töchtern Moabs Unzucht, diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und ja, sie gehen diese Verbindung ein. Und ja, es ist schon eine Verbindung, aber es ist eine Verbindung mit Götzendienern. Und das treibt einen halt dazu, auch in den Götzendienst, manchmal, auch in den Götzendienst reinzurutschen. Und gerade das, was sie hier tun, hatte Gott verboten. Hat Gott explizit auch nochmal verboten, am Anfang von Richter 3. Da gibt es einen ganzen Abschnitt darüber, dass sie sich nicht mit den Kanaanitern, die noch da im Lande wohnen irgendwo, einlassen dürfen. Dass sie weder ihre Töchter heiraten sollen, noch ihre eigenen Töchter denen zu Frauen geben sollen. Die sollen sich nicht vermischen. Es geht sie nichts an, was diese Kanaaniter tun. Sie sollen mit denen nicht zusammen wohnen und sich vor allem halt auch nicht mit ihnen vermischen, weil Gott ganz genau gesehen hat, er wusste es ja schon vorher, er brauchte das nicht sehen. Es war kein Experiment, was Gott irgendwie machen musste. Gott weiß, dass es zu Abfall führen kann. Abfall von dem einzig wahren Gott. Und ich habe mir echt die Birne zermartert, was denn ein Vorteil von Baal vielleicht sein könnte. Und die einzige Sache, die mir eingefallen ist, die man vielleicht sagen könnte, okay, man kann ihn angucken. Es gibt Bilder von diesem Typen, diesem Baal-Peor. Und dann habe ich mir mal eins von diesen Bildern so angeguckt und dachte, den kenne ich irgendwie. Das war so ein Mann mit Hörnern. So wird Baal-Peor dargestellt. Und ja, wir alle wissen, was das für ein Typ ist. Dieser Mann mit den Hörnern. Gibt es auch heute noch so eine Darstellung. Israel weihte sich also diesem Schandgott. Und wie in Hosea steht, wird dadurch selbst zum Scheusal. Das ist schon eine harte Sache. Gott hier sagt, ihr werdet zum Scheusal. Ihr werdet eklig. Vers 11 von Hosea 9. Ephraim ist den Vögeln gleich, seine Herrlichkeit verfliegt. Kein Gebären, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Selbst wenn sie ihre Söhne großziehen sollten, mache ich sie doch kinderlos, sodass kein Mensch mehr bleibt. Ja, wehe auch ihnen selbst, wenn ich von ihnen weiche. Ephraim ist hier eine Bezeichnung für das gesamte Nordreich. Ephraim ist einer der führenden Stämme gewesen im Norden von Israel. Und es wird durchs ganze Alte Testament eigentlich immer wieder so als Codewort benutzt für den nördlichen Teil Israels oder manchmal auch für Gesamt-Israel. Und das kam durch diese Vorrangstellung halt im Norden. Und ja, dass es tatsächlich ganz Israel gemeint ist, kann man auch in Vers 13 sehen. Es war nämlich nicht nur der Stamm Ephraim, sondern es war ganz Israel, was sich Gott ausgesucht hatte. Und nicht nur Ephraim, wie da in Vers 13 steht, dass ich mir zur jungen Palme ausersehen hatte und so weiter. Es geht hier um ganz Israel. Und was ist mit ganz Israel? Es ist den Vögeln gleich und seine Herrlichkeit verfliegt. Die Herrlichkeit ist weg. Das ist hart. Und das ist auch keine kleine Sache. Damals in diesen Völkergruppen da im Nahen Osten, da war es ganz entscheidend, welches Volk da die Macht hatte. Denn dieses eine Volk, was die Macht hatte, oder die in ihren Regionen die Macht hatten, die haben die anderen unterdrückt. Die haben den anderen gesagt, wo es lang geht. Und Tributzahlungen waren ganz üblich. Und teilweise war es auch so, dass man absichtlich, wenn man das herrschende Volk war, ein anderes Volk in Hungersnot reingetrieben hat, wie die Midianiter es mit Israel gemacht haben. Die haben denen einfach die Ernte kaputt gemacht. Einfach mal so. Damit Israel halt nicht wieder zu Größe und Macht kommen konnte. Und die Größe des Volkes, diese Herrlichkeit hier, ist einfach ein Maß für die Macht. Und das ist hier eine Strafe. Kein Gebären, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Und selbst die Kinder, die es schon gibt, die werden getötet werden. Steht da in Vers 12. Sie werden kinderlos werden, sodass kein Mensch mehr bleibt. Das ist eine sehr große Strafe. Kein Mensch bleibt mehr. Krass. Also im schlimmsten Fall, wenn Israel nicht umkehrt, kommt es da zur Vernichtung des Volkes. Wird angedroht. Es kommt dann nicht so weit, zum Glück. Aber es hätte so weit kommen können. Und die Erfüllung dieser Vorhersage, die hier getroffen wird, das ist der Krieg, der hier später dann kommt. Hosea hat in der Zeit um 750 vor Christus gelebt ungefähr, etwa zusammen zur gleichen Zeit mit Amos. Und war im Nordreich tätig und da gab es einen Krieg mit Assyrien. Und der hat später dann das ganze Volk grausam dezimiert. Also da blieben tatsächlich nur noch wenige über. Und mit Kindern, ich meine, sie kriegen einerseits keine Kinder mehr und andererseits, sie haben ihre Söhne vielleicht großgezogen, aber sie werden kinderlos werden. Nämlich dadurch, dass ihre Söhne als Soldaten gegen Assyrien ziehen werden und dabei umkommen. Das ist eine harte Ankündigung hier. Aber die Hauptstrafe, finde ich, ist im zweiten Teil von Vers 12. Wehe auch ihnen selbst, wenn ich von ihnen weiche. Das ist die Sache, die am schwersten wiegt. Das hatte Peter letztes Mal schon gesagt. Es ist ja nicht ganz so schlimm, wenn man irgendwie gestraft wird. Wenn Gott noch bei mir ist und ich muss irgendwas Schweres tragen und ich weiß aber, dass Gott mich da durchträgt, dann kann man da irgendwie durchgehen. Dann weiß ich, Gott ist mit mir und er wird mich da durchtragen. Aber hier sagt Gott, ich werde selbst von ihnen weichen. Wehe ihnen selbst, wenn ich von ihnen weiche. Und das tut Gott nicht sofort, nicht so leichtfertig. Ja, jetzt haben sie irgendwas falsch gemacht, jetzt bin ich weg. So wie es heute vielleicht manchmal üblich ist in Beziehungen. Ja, du hast mich jetzt irgendwie schief angeguckt, dann nur tschüss. Wir sind zwar verheiratet, aber ich lasse mich entscheiden. Das tut Gott nicht, aber er sagt halt hier, es ist keine Möglichkeit mehr für eine Beziehung da. Und er redet wirklich vorher mit Engelszungen. Er sagt hier, wie eine Traube in der Wüste. Bedenkt doch mal. Das ganze Volk Israel sollte bedenken, was da eigentlich gewesen war. Welche Art von Beziehung da war. So eine liebevolle und fürsorgliche Beziehung. Wie man sie unter Menschen nur sehr schwer findet. So eine Beziehung hatte Gott mit Israel. Und dann haben sie sich selber für diesen Baal Peor entschieden. Und die Herrlichkeit ist weg. Und wenn wir uns von Gott abwenden, dann tut er nicht sofort das, was er hier jetzt als letzte Konsequenz androht. Dann haut er nicht sofort ab. Manchmal lungert er so vor unserer Herzenstür herum und versucht irgendwie doch noch wieder uns zu bewegen, ihm aufzumachen. Er klopft weiter an. Er sagt nicht, ja gut, du hast dich jetzt dagegen entschieden, jetzt tschüss. Das war's dann für immer. Das ist hier wirklich das letzte Mittel. Das ist eine sehr, sehr schwere Sache. Dessen ist sich Gott natürlich auch bewusst. Gott muss man nicht irgendwie darauf hinweisen, dass das hier was Schwerwiegendes ist. Es ist sein letztes Mittel. Ohne diesen Kontakt zu Gott hat das Volk Israel keine Möglichkeit mehr, Vergebung zu empfangen. Sie werden immer mehr Schuld aufladen, immer mehr Schuld sich aufhäufen. Und ja, Gott macht es hier tatsächlich. Und an anderen Stellen hat er es auch schon in der Bibel ab und zu mal als letztes Mittel benutzt. Und lass uns mal zwei Stellen davon angucken, beide in 1. Samuel. 1. Samuel 4. Da kommt auch diese Wendung vor, die Herrlichkeit ist weg oder die Herrlichkeit ist gewichen. 1. Samuel 4, Vers 19. Die Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, war schwanger und sollte bald gebären. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen worden war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen, die um sie herstanden, fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es sich nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Jungen Ichabod, um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Das war am Anfang dieser Beziehung so ein Symbol. Und es war nicht nur ein Symbol, Gott hatte auch selber gesagt, ich will da zwischen diesen Engeln, zwischen diesen Cherubim, die da auf dieser Lade gemacht sind, da will ich thronen. Da soll mein Ort sein, bei euch. Und diese Lade, dieser Ort der Herrlichkeit Gottes, der war weggenommen worden von den Philistern im Kampf. Und ja, diese Frau erkennt es hier als das, was es tatsächlich ist. Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Gott ist, ja, geklaut worden, wenn man so sagen will. Diese Lade ist geklaut worden, weil Israel halt auch in diesem Fall nicht richtig gehandelt hat. Israel hat gedacht, wenn wir diese Lade Gottes mitnehmen, dann haben wir so einen Erfüllungsautomaten, dann brauchen wir nur in den Kampf ziehen und alle hauen ab vor uns. Das ist nicht so gewesen. Und ja, eine andere Stelle ist in 1. Samuel 16. Noch krasser. Saul ist zum König gesalbt worden, hat aber seine eigenen Pläne gehabt irgendwie, wollte sich nicht an Gottes Pläne halten. Und ja, Gott hat vielfach durch Samuel mit Saul gerungen, hat vielfach versucht, an ihn ranzukommen, irgendwie irgendwas ja, zu erreichen an ihm. Aber Saul war eigensinnig und dann wurde David zum König gesalbt. Und in 1. Samuel 16, Vers 14 lesen wir, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Das ist hier eine krasse Stelle. Ein böser Geist vom Herrn, da muss man erstmal schlucken und drüber nachdenken. Aber dieser böse Geist, der war ursprünglich ja mal gut. Alle Engel, alle gefallenen Engel, alle Engel Satans, wenn man so will, waren mal früher Engel Gottes. Irgendwann hat sich ein Teil der Engel mit Satan erhoben in die Rebellion. Und Gott hat sie rausgeschmissen. Und das ist dieser böse Geist, der ursprünglich mal vom Herrn war, natürlich. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Herr es hier zugelassen hat. Gott hat das zugelassen, dass dieser böse Geist hier Saul ängstigt. Aber das ist nur möglich gewesen dadurch, dass der Geist Gottes, der Geist des Herrn von Saul gewichen war. Sonst wäre der Platz ja besetzt gewesen, dann hätte keiner reinkommen können. Und das führt hier zum Wahnsinn und ja auch zur Besessenheit, zu dämonischer Besessenheit, wenn die, ja, der Geist des Herrn weicht, wenn die Herrlichkeit Gottes weicht. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Hosea, was passiert denn in diesem Fall? Jetzt haben wir gesehen, wo an anderen Stellen was passiert ist, wenn die Herrlichkeit gewichen ist. Vers 13 in Hosea 9. Ephraim, das ich mir zur jungen Palme ausersehen hatte, auf einer Weide gepflanzt. Ephraim muss seine Söhne zum Mörder hinausziehen lassen. Gib ihnen, Herr, was willst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren Mutterleib und vertrocknete Brüste. Ist das hier so eine wehmütige Rückschau? Ist das hier so, oh, das war damals so eine schöne Palme, eine junge Palme, die ich auf eine Weide gepflanzt hatte. Ja, jetzt ist sie nicht mehr da, schade. Ist es nicht, es ist hier immer noch eine Einladung, eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung da an Israel, wie schon in Vers 10. wovon sie eigentlich gefallen sind, in welcher Position sie für Gott gewesen sind, in welcher Position sie auch für Gott sein sollen. Und ja, wie in Offenbarung 2, Vers 5 auch steht, lass uns da mal hinspringen. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sagt Jesus hier in dem Sendschreiben an Ephesus. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das ist hier auch eine Warnung. Und es ist genauso eine Warnung an Israel, wenn er hier sagt, wenn der Prophet hier sagt, oder Gott durch den Propheten, hier wart mal eine junge Palme, die ich gepflanzt hatte auf eine Weide. Also da, wo tatsächlich mal Wasser war in Israel, was an nicht allen Stellen in Israel der Fall ist. Aber das ist eine Weide. Das ist was, wo sowieso schon was wächst. Und da habe ich mir eine junge Palme hingepflanzt. Diese Einladung schlagen sie aber in diesem Fall leider aus. Israel, also Ephraim hier, als Codewort für Israel, muss seine Söhne zum Mörder hinausziehen lassen. Hier wieder Assyrien, dieser Mörder, der nur da wartet, um Krieg zu führen, um alles Mögliche mit Israel anzustellen. Und Gott lässt es hier zu. Dieser bevorstehende Kampf gegen Assyrien wird verloren gehen. Und ja, dann kommt eine Wiederholung dieser vorhergehenden Strafe, diese Kinderlosigkeit. Nochmal so als Frage formuliert, ja, was willst du ihnen geben? Wirklich? Ist das wirklich so? Und es ist so tragisch in diesem Fall, denn ganz Israel hätte es eigentlich wissen müssen. Es ist nicht so, dass Gott das hier ganz überraschend sagt, dass es so eine Ankündigung ist aus blauem Himmel. Ein Gewitter, was irgendwie niedergeht, wo Blitze zucken, aber man sieht überhaupt keine einzige Wolke. Es hat sich schon lange, lange vorher angekündigt. Gucken wir mal in 5. Mose 28. Das ist eine lange Stelle, überschrieben bei mir mit Segen und Fluch, wo Mose dem Volk ganz viele Sachen erzählt, so eine Kausalkette sozusagen aufbaut. Wenn ihr das machen werdet, dann wird das passieren. Wenn ihr das nicht machen werdet, dann wird das passieren. Alles Mögliche, alle möglichen Eventualitäten. Als Warnung, als Wegweisung hat Mose hier alles Mögliche erzählt. 5. Mose 28, lesen wir einfach mal ab 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden dir all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Diese Stelle hier schließt mit ein, die Frucht deines Leibes. Also Gott hat es mit angekündigt. Es ist eine Sache, er hat noch nicht alles hiervon wahrgemacht. Er hat noch nicht Israel komplett verflucht. Aber er fängt jetzt hier an, mit einer Sache. Und es ist so gut zu sehen, selbst in dieser Strafe, es ist noch nicht die vollständige Strafe. Gott sagt, ich muss irgendwo anfangen und ich fange da an, wo es euch richtig trifft, wo es euch wehtut. Vielleicht merkt ihr es ja endlich. Also der Prophet Hosea kündigt uns hier nichts Neues an. Das war alles damals bekannt. Das war ja Standard sozusagen. Diese Stelle in 5. Mose 28 war mit in der Tora drin. Das haben kleine Kinder auswendig gelernt. Das haben sie vermutlich noch als junge Leute gewusst. Vielleicht wurde es irgendwann dann später vergessen. Aber eigentlich hätte man es wissen können. Oder auch wissen müssen sogar. Dann lass uns weiterlesen. Vers 15. Ihre ganze Bosheit wurde in Gilgal offenkundig. Ja, dort habe ich sie gehasst. Wegen der Bosheit ihrer Taten vertreibe ich sie aus meinem Haus. Ich werde sie nicht mehr lieben. All ihre Obersten sind Widerspenstige. Gilgal, Moment mal. Gilgal, da war doch was. In Josua finden wir, was in Gilgal passiert ist. Eigentlich war das gar nicht so schlecht. In Josua 4. Vers 19, was war in Gilgal? Hosea schreibt, in Gilgal hat Gott das Volk Israel gehasst. Was haben sie denn da jetzt gemacht? Josua 4,19. Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. Tag des ersten Monats, und sie lagerten sich in Gilgal, an der Ostgrenze von Jericho. Die 12 Steine aber, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sagte zu den Söhnen Israel: Wenn eure Söhne künftig ihre Väter fragen werden, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären: Trockenen Fußes hat Israel diesen Jordan durchquert. Denn der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordans vor euch vertrocknen lassen, bis ihr hinübergezogen wart, wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer tat, das er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Es ist eigentlich eine Erinnerungstat, die in Gilgal hier passiert ist. Das Volk Israel ist da und richtet sich so ein Steindenkmal auf. Und das ist eine Erinnerung für die kleinen Kinder, die später da vorbeikommen und sich fragen, was sollen diese Haufen da? Was sollen diese Steine? Das passiert ja nicht von einfach so, dass da irgendwelche Steine sich auftürmen zu so einem Denkmal. Das hat man ja mit Absicht gemacht. Und wenn wir weiterlesen, Josua 5 ab Vers 7, ihre Söhne hatte er nun statt ihrer aufkommen lassen. Diese beschnitt nun Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal, bis zum heutigen Tag. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal, und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend, in den Steppen von Jericho. Also hier auch eigentlich positive Erlebnisse, die in Gilgal stattgefunden haben. Eine Beschneidung, die Abwälzung dieser Schande von Ägypten, die sie in Ägypten auf sich geladen haben, weswegen sie da bestraft worden sind. Die erste Feier des Passa, seit langer Zeit mal wieder. Lange Zeit konnten sie Passa nicht feiern, durften sie nicht. Und was war jetzt hier passiert? Wieso ist Gilgal jetzt plötzlich ein Ort, wo Gott Israel gehasst hat? Eigentlich waren da gute Dinge passiert, aber wenn wir in Hosea 4 uns mal ein bisschen vorher das angucken, das haben wir vor 2 Monaten gelesen, Hosea 4, Vers 15. Wenn du hurst, Israel, soll Juda nicht schuldig werden. Kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet Aven und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Ja, Israel ist widerspenstig geworden, wie eine widerspenstige Kuh. Wird da der Herr sie weiden wie ein Lamm auf weitem Raum? Verbündet mit Götzenbildern ist Ephraim. Lass es gewähren. Ist ihr Zechen vorbei, huren, ja, huren sie. Sie lieben und lieben. Die Gegengabe dafür ist Schande. Ein Wind wickelt sie ein in seine Flügel, und sie werden zu Schanden mit ihren Altären. Da geht es jetzt hier darum, dass Israel nicht nach Gilgal kommen soll und nicht nach Bet Aven. Warum wird das hier gesagt? Gilgal und Bet Aven waren damals diese Stätten, wo man hinging, um sich daran zu erinnern, was mal passiert war, was Gott getan hatte. Das ist ja eigentlich gut, wenn man sagt, wir gehen dahin und erinnern uns dadurch, dass wir da sind, durch diesen Steinhaufen, der da liegt, und durch diesen Altar in Bet Aven vielleicht, erinnern wir uns daran, was Gott getan hat. Aber hier steht, kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet Aven. Und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Sie sollen den Namen des Herrn nicht mal mehr in den Mund nehmen. Ja, was war hier passiert? Es war ein reiner Ritualgottesdienst geworden. Innerhalb dieser paar hundert Jahre, die dazwischen lagen, zwischen dem, was in Gilgal ursprünglich mal gewesen war, und der Zeit von Hosea um 700, 750 vor Christus, da war es formalisiert worden. Es war halt so, wenn man irgendwas haben wollte, dann ging man nach Gilgal oder nach Bet Aven. Wenn man irgendwie ein Problem hatte, dann ging man dahin und betete zu Gott und brachte sein Opfer da, war ja alles geregelt. Hatte man ja keine Schmerzen mit, ne? Musste man nur sein Tier mitnehmen und das dann da verbrennen. Und ja, ist ja alles so vorgesehen. Und Israel ist dahin gekommen, dass mit ihrem Herzen sie überhaupt nicht mehr dran waren. Israel hatte diese Vorschrift noch so vielleicht im Kopf, hatte vielleicht sich das irgendwo aufgeschrieben. Ja, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, muss ich das und das machen, dann ist es wieder gut. Sie haben so ihr Gewissen beruhigt. Und der Prophet Amos, ein Zeitgenosse von Hosea, schreibt darüber auch sehr eindrücklich. Er schreibt jetzt hier nicht, geht nicht nach Gilgal, sondern er schreibt es genau andersrum. In Amos 4, Vers 4. Geht nach Bethel und übt Verbrechen, nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag euren Zehnten. Und lasst vom Gesäuerten ein Dankopfer als Rauch aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus. Lasst es hören, denn so liebt ihr es, ihr Söhne Israel, spricht der Herr, Herr. Und so habe ich euch blanke Zähne gegeben in all euren Städten und Mangel an Brot in all euren Orten. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren. Und ich habe auf die eine Stadt regnen lassen und auf die andere Stadt ließ ich es nicht regnen. Das eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und 2, 3 Städte wankten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe euch mit Getreidebrand und mit Vergilben geschlagen. Ich habe eure Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen- und Olivenbäume fraß die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich schickte euch unter die Pest in der Art Ägyptens. Ich habe eure jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, zusammen mit euren gefangenen Pferden. Und ich ließ den Gestank eurer Heerlager aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehrung Gottes von Sodom und Gomorra. Und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet ist. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Darum werde ich dir so tun, Israel. Weil ich dir dies tun will, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Ihr habt schon gemerkt, es kommt immer wieder diese Wendung, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Gott hat hier nicht mit einmal plötzlich gesagt, so jetzt, das war's jetzt. Er hat gesagt, ich versuche es euch zu erreichen. Ich schicke euch diese oder jene schlimme Sache. Es war damals eine schlimme Sache, wenn ein Feld keinen Ertrag gebracht hat. Es gab damals kein Hartz IV, kein Arbeitslosengeld I, keine Sozialversicherung, gar nichts. Jeder war für sich selber da. Im Volk Israel war es noch besser als in den meisten anderen Völkern, die da drum herum lebten. Da war man nämlich durch das Gesetz dazu verpflichtet, einen, der nichts hatte, mit zu unterstützen. Aber im Prinzip, wenn dein Feld keinen Ertrag gebracht hat, hattest du kein Essen. Und er versucht es hier, die Leute zu erreichen. Und er sagt dann, ja, diese Sache mit Gilgal und Bethel, ja, ihr geht dahin und übt Verbrechen. Ihr geht zu dem nächsten Ort, nach Gilgal hier in dem zweiten Fall, und vermehrt das Verbrechen sogar noch. Ihr tut das Ganze nicht aus der richtigen Herzenshaltung heraus. Ihr geht da einfach nur so hin. Und ja, Gott antwortet durch diese Sachen hier und Gott wartet eigentlich nicht darauf, dass Israel irgendwie sagt, ja, jetzt suche ich mir einen anderen Gott, der mich besser behandelt oder so. Es gibt keinen Gott, der sie besser behandeln würde. Aber Gott wartet darauf, dass Israel umkehrt. Und das ist auch in diesen schweren Strafen hier. Immer wenn Propheten was ankündigen, eine Strafe oder so, eine Konsequenz, die Gott im Grunde nur noch ein ganz bisschen zurückhält. So wie Jona, der gesagt hat, 40 Tage noch, dann wird Ninive untergehen. Es ist noch eine kleine Zeit, es ist noch eine kurze Periode, dann wird es eintreffen, dann kommt dieses Gericht. Gott wartet nur darauf, dass man in dieser Zeit, die er noch einräumt, als Warnung, dass das Volk Israel noch umkehrt. Wenn wir weiterlesen in Amos 5, Vers 4, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst und für Bethel niemand da ist, der löscht. Es geht hier nicht um irgendwelche heiligen Orte, nicht um irgendwas, was man besuchen kann, wo man sagen kann, ich möchte irgendwas Tolles haben oder werden oder sein oder so. Und dann gehe ich halt dahin. Das ist so, dann stecke ich in den Automaten 50 Cent rein, kommt und eine Dose Cola raus. So ist es eben nicht. Es ist nicht so ein Ort, um Glück heraufzubeschwören. Nicht so eine Möglichkeit, das zu bekommen, was man sowieso schon haben will. Sowas tut Gott nicht. Da verwahrt er sich gegen. Und Gottes Gericht ist hier in Vers 15 von Hosea 9, also diese Vertreibung. Und das ist eine krasse Aussage, die er tut. Ich werde sie nicht mehr lieben. Das kann auch übersetzt werden, ich werde ihnen meine Liebe nicht mehr erweisen, nicht mehr zeigen. Das ist ja, im Prinzip eine schwierige Stelle. Da streiten sich noch die Übersetzungen. Luther übersetzt es so, Elberfelder anders. Es ist, denke ich mal, eher gemeint, ich werde ihnen meine Liebe nicht mehr erweisen. Ich zeige ihnen einfach nicht mehr, wie sehr ich sie liebe. Wie sehr habe ich es euch gezeigt? Das ganze Volk Israel war in einer sehr schlimmen Umgebung da. Es war nicht so, dass sie einfach in das Land reingemarschiert sind und gesagt haben, so, jetzt, wir wollen eure Häuser und eure Felder und eure Weinberge, bitte geht doch mal. Und die Kanaaniter haben gesagt, okay, dann sind wir weg. Es war genau das Gegenteil. Gott liebt sein Volk und er hat so lange, so gut für sie gesorgt. In 5. Mose 33, Vers 3 lesen wir, ja, er liebt sein Volk, als Bestätigung. Gott liebt sein Volk. Und was Gott einmal zugesagt hat, das wird er nicht wieder zurücknehmen. Da ist er ganz hart, auch mit sich selbst. Er liebt sein Volk. Und er sagt jetzt hier aber, diese Liebe zeige ich ihnen nicht mehr. Ich entziehe ihnen sozusagen diese Liebeserweise. Und ja, trotzdem er weiterhin das Volk Israel liebt. Ja, er muss diese krasse Erziehungsmaßnahme ergreifen. Es ist eine Erziehungsmaßnahme. Es ist das letzte Mittel, was Gott wirklich hat, um das Volk Israel zu erreichen. Es geht Gott nicht darum, Israel um dieser Plage willen irgendwie zu schlagen oder zu dezimieren, weil er böse auf sie wäre. Gott ist so traurig darüber, dass Israel so weit gekommen ist, dass sie zu diesem Baal Peor gegangen sind. Vers 16. Geschlagen ist Ephraim, verdorrt ihre Wurzel, Frucht bringen sie nicht mehr. Selbst wenn sie gebären, werde ich die Lieblinge ihres Leibes töten. Mein Gott verwirft sie, weil sie nicht auf ihn hören. Sie sollen Flüchtlinge sein unter den Nationen. Da wird diese Strafe hier wiederholt, aus den Versen 11 bis 12. Diese Kinderlosigkeit, das Sterben der Kinder, selbst wenn sie schon groß geworden sind. Die ältere Generation wird ihre Kinder verlieren. Und selbst diese Wurzel ist hier verdorrt. Also es ist nicht nur so, dass irgendwie ein paar Blätter abfallen, wenn man in diesem Bild dieser jungen Palme bleibt, sondern selbst die Wurzel ist verdorrt. Es ist von unten her schlecht geworden. Das ja, ist ein endgültiges Gericht. Das klingt sehr endgültig. Und wenn man weiter guckt, wie ich am Anfang schon sagte, wenn man in Amos 9 guckt, Amos war wie gesagt ein Zeitgenosse von Hosea und hat auch im Nordreich gewirkt, hat im Prinzip die gleiche Botschaft wie Hosea vertreten. Und wenn man in Amos 9 guckt, worauf es hinauslaufen soll, Amos 9, Vers 11, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf. Und ich baue sie wie in den Tagen ihrer Vorzeit, damit sie den Rest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Seemann und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das ist diese Wiederherstellung, die Amos ankündigt und die auch bei Hosea natürlich mit in der Botschaft enthalten ist. Es ist nicht eine Botschaft der endgültigen Vernichtung. Dessen müssen wir uns immer klar sein. Diese Botschaften sind unglaublich hart. In vielen Propheten lesen wir so viele Gerichte, die über irgendwelche Teile von Völkern oder sogar das gesamte Volk kommen sollen. Aber Gott bezweckt dadurch etwas. Gott ist dafür, ja, ist nicht dafür in dieser Gerichtsposition, damit er vernichtet, sondern damit er Umkehr bewirkt. Dennoch ist es, ja, auch wenn wir sehen, am Ende wird Israel umkehren, am Ende wird Israel wieder zu Gott zurückkommen, am Ende wird Israel sogar in sein Land eingepflanzt. Dennoch ist es eine sehr schwere Geschichte hier. Ich kann mir das nicht vorstellen, ja, seine eigenen Kinder zu verlieren an irgendwelche fremden Soldaten, die sie abmurksen. Und ja, Gott verstößt hier sozusagen seine Kinder. Das ist auch eine harte Sache. Das machen nur sehr wenige Eltern. Da muss es wirklich schon zum Alleräußersten kommen. Und Gott ist noch viel geduldiger und langmütiger, als wir es hier sein können. Gott hat so viel mehr Erbarmen gehabt, als wir es als Eltern jemals haben können. Und das Volk Israel hat aber dennoch, durch diese ganzen Erbarmen, durch diese ganzen Möglichkeiten umzukehren, ist dennoch immerhin durch seine Bockigkeit bewahrt. Und ja, in den Propheten ist es immer so dieser Kreislauf, der auch in Richter ganz gut und der auch von Stephanus in Apostelgeschichte 7 in seiner großen Rede da, bevor er gesteinigt wurde, die Stephanus da erzählt hat, dieser Kreislauf der Geschichte Israels. Es ist verrückt eigentlich. Es steht im Buch Richter und später bei den Propheten, obwohl es in diesem Buch steht, was das Volk Israel damals hatte und gelesen hat, also lesen konnte zumindest, wenn sie wollten. Obwohl es da drin steht, ist es dennoch weiterhin so geblieben. Dieser Kreislauf aus, ich wende mich ab von Gott als Volk Israel, Gott versucht mich irgendwie zu erreichen, viele Propheten kommen, alles reden, hilft aber nichts. Wie es manchmal so ist, das Gericht kommt dann irgendwann, nachdem es vielmals angekündigt worden ist, irgendein Krieg, irgendeine Gefangenschaft, sie werden weggeführt. Israel kehrt um in der Gefangenschaft, wie sie es auch in Ägypten gemacht haben, schreit zu Gott und irgendwann holt Gott sie dann wieder raus. Im Buch Richter ist es durch diese eingesetzten Richter oder halt im Fall von Ägypten war es Mose, den Gott benutzt hat. Und Gott rettet sie dadurch und sie kommen wieder zurück. Das Ganze hält dann vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre und dann geht es wieder von vorn los. Das ist so verrückt, dieser Kreislauf bleibt bestehen. Und was ist dieses Grundübel? Was ist die Ursache von all dem? Es ist dieser Götzendienst. Sie kommen da in dieses Land rein. Gott hat ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten von den Leuten, die da wohnen, weil das Götzendiener sind, sie machen es nicht. Und prompt werden sie auch zu Götzendienern. Sie lassen sich da anstecken. Das ist nicht was sie nicht hätten vermeiden können. Sie konnten es vermeiden. Sie hätten sagen können, wir lassen das. Wir lassen die Kanaaniter da wohnen, wir bauen uns hier eine eigene Stadt. Ist doch egal, ob die schöne Töchter haben. Wir heiraten die nicht. Und dieses Wort Götzendienst, das ist so ein altes Wort, ein scheußliches Wort, ne? Götzendiener sind wir ja nicht, oder? Kann uns ja alles nicht passieren. Wir dienen ja keinen Götzen. Heute gibt es aber nicht mehr so plumpe Götzen wie damals. Damals hat man sich so ein Schnitzdings da irgendwo, so eine Statue hingestellt, vielleicht aus Stein auch mal, wenn man ein bisschen mehr Geld hatte. Normalerweise vielleicht so eine Holzfigur irgendwo, so ein kleiner Schrein. Das war so der Hausgötze, ein Teraphim, es gab sogar ein hebräisches Wort dafür, verrückt, oder? So ein Hausgötze und heutzutage haben wir nicht mehr so eine Hausgötzen, die wir irgendwo als kleine Schnitzfiguren haben, wir haben unsere anderen immateriellen Götzen vielleicht. Unser Reichtum, unser Image, was wir vor anderen haben, was wir vor uns hertragen, wo wir ja auch nicht wollen, dass da irgendwie ein Kratzer drankommt. Alles, ja, was wir so haben, was wir uns vielleicht noch erhoffen vom Leben, so Genuss und so. Manche Leute leben dafür, dass sie leckeres Essen essen oder sich schöne Klamotten anziehen können. Das sind Götzen. Was heißt das Wort Götze? Götze heißt einfach etwas, was an die Stelle von Gott treten will, was uns von Gott abbringen will. Und es gibt so viele Sachen, die uns von Gott abbringen wollen. Und ich habe mal eine coole Geschichte gelesen von einem, der sollte, hat ihm sein Pastor gesagt, der sollte die 5 wichtigsten Sachen in seinem Leben mal auf 5 verschiedene Zettel schreiben und diese Zettel dann dem Pastor bringen. Und diese 5 allerwichtigsten Sachen sollte er dann nach und nach durch Wegschmeißen eines Zettels von diesen 5 dezimieren. Und das, was am Ende rauskam, das war seine Beziehung zu Jesus. Das war Jesus selbst. Und das ist so eine Geschichte, wo man sagt, ja, das haben die damals gemacht oder hat irgendwer in Amerika gemacht. Das ist ja voll amerikanisiert. Das brauchen wir ja nicht. Das können wir auch gar nicht hier. Das geht gar nicht in Deutschland. Wir können uns schon überlegen, was ist uns wichtig? Wir können uns überlegen, was beschäftigt mich eigentlich? Wonach strebe ich den ganzen Tag? Und wenn wir auch vielleicht nicht diese Geschichte machen mit den Zetteln und dann irgendwelche Zettel verbrennen oder wegschmeißen oder so, können wir uns dennoch überlegen, was würde bei mir auf diesem letzten einen Zettel stehen? Es ist eine interessante Überlegung. Und es ist nicht nur eine Überlegung, die ich so für mich selber anstelle, sondern die wirklich eine Rolle spielt in meinem Leben, die mich dazu führen kann, dass ich merke, ich gehe eigentlich in die falsche Richtung. Vielleicht ist es noch nicht so weit in meinem persönlichen Leben gekommen, dass Gott sagt, ich muss dich bestrafen, damit du was merkst. Vielleicht ist es noch so, dass alles so, ja, es läuft alles, ist alles in Ordnung und ich merke so, irgendwie interessiert mich Gott gar nicht mehr so richtig und ich spiele viel lieber Computerspiele oder shoppe oder so. Gott ist eigentlich nur so noch im Hintergrund. Ich gehe vielleicht manchmal in die Gemeinde oder so. Aber im Prinzip steht Gott nicht mehr auf diesem letzten Zettel, den wir behalten würden. Und in Offenbarung 2, Vers 3 hat Ruben vorhin zitiert. Gott sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Oder Jens hat es zitiert, glaube ich. Wir sollen hören. Wir sollen hören, was der Geist einerseits den Gemeinden sagt, aber andererseits auch, was er ganz persönlich zu uns sagt. Gott sagt was zu uns. Gott hat was zu sagen. Und er möchte so gerne in unser Leben reinsprechen. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir das überhaupt hören können. Und wenn wir jetzt was gehört haben, dann sagt uns Jakobus, wie wir das richtig hören. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber nicht Täter des Wortes, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in seinem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und danach streben wir doch, danach verlangt es uns eigentlich, diese Glückseligkeit bei Gott zu sein. Glückselig ist so eine, ja, auch ein älteres Wort, nicht mehr so gebräuchlich. Glücklich einerseits, aber auch selig. Und selig, ja, können wir nur bei Gott werden. Das ist ein endgültiger Zustand sozusagen, den wir nur bei Gott erreichen werden. Und nichts, was wir vielleicht meinen, was uns Freude bringt hier auf der Welt, nichts wird uns in diesen Zustand der Seligkeit hinüberführen. Das geht nicht. Und wie Jakobus hier sagt, die Antwort auf dieses gehörte Wort, das kann eigentlich nur sein, dass man es tut. Es kann eigentlich nur sein, dass ich mir selber die Frage stelle, Gott, gibt es da was? Gibt es eine Sache, die mich wegtreibt von dir? Vielleicht ist es noch nicht zum Äußersten gekommen. Vielleicht bestraft uns Gott nicht. Vielleicht wartet Gott noch ab und versucht uns auf andere, nettere Weise zu erreichen als durch eine Strafe. Aber ja, Gott duldet keinen neben sich. Gott duldet auch keinen über sich. Und das ist ja einerseits wichtig zu sehen, aber andererseits auch so tragisch zu sehen. In Hosea 9, dieses Gericht, das wird angekündigt und es wird auch tatsächlich eintreffen. Das sehen wir durch die Geschichte. Dieser Krieg mit Assyrien, der wird stattfinden. Israel hat damals nicht gehört. Und Hosea hat wirklich mit Engelszungen ihnen das alles Mögliche wieder vor Augen gemalt, ganz plastisch versucht zu machen. Und sie haben es dennoch in den Wind geschlagen. Lass uns das nicht machen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du immer wieder so viel Geduld mit uns hast. Wir danken dir dafür, dass wir in deiner Hand sicher sein können, an deiner Hand sicher gehen können durch unser Leben, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du ja keine Gleichgültigkeit hast für uns, sondern dass du Liebe hast für uns, dass du uns so sehr liebst, dass du uns sogar ja dadurch, wenn du uns mal strafst, auf den richtigen Weg wiederbringen willst. Jesus, du versuchst uns zu erreichen und du suchst uns, selbst wenn wir dich nicht mehr suchen. Wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen können. Danke dir, dass du uns ja nicht lieblos irgendwie behandelst, sondern dass du uns liebst, Jesus. Wir bitten dich darum, Herr, dass du unsere Herzen willig machst in deiner Hand, in deinem Willen. Jesus, dass wir nicht widerspenstig sind, wie das Volk Israel damals widerspenstig war. Bitte lass das nicht zu, dass wir ja in unser eigenes Verderben rennen. Schenk du uns immer wieder Wegweisung von dir durch dein Wort und ja, lass uns auf dem richtigen Weg bleiben, bei dir, Jesus. Das ist der einzige Weg, der zum Ziel führt. Amen. Ja, lass uns das doch einfach jetzt noch machen. Lass uns doch einfach, während Ruben hier ein oder vielleicht zwei Lieder spielt, lass uns drüber nachdenken. Lass uns nicht einfach so sagen, so, das war jetzt das, abgehakt, weiter im Programm. Denk einfach drüber nach.